Jetzt wird's ernst. Wir sind hier eine Gemeinde. Wir sind eine Familie. Wir sind Geschwister in Jesus. Also, lasst uns jetzt zusammenstehen. Und jeder Einzelne hier drin gibt alles, was er hat. Jeder holt alles nur Erdenkliche aus sich raus. Es kommt auf dich an, es kommt auf sie an, es kommt auf euch an. Ich zähle auf jeden Einzelnen hier drin. Ich hau jetzt den Countdown raus und dann legt jeder los. Es geht los in 3, 2, 1 und... Also es ist ein bisschen schwach, wie ich mich hier vorne hängen lasse. Selten so einen unangenehmen Bühnenmoment gehabt. Also, was war denn das Problem? Das Problem ist, wohin? Also eine Person hat leicht gekrölt, so, das war eine Option, aber habe ich ja gar nichts von gesagt. Wieso hast du denn gekrölt? Also, richtig, besser als nichts, total. Aber es hat was gefehlt, es hat der Auftrag gefehlt, das Anliegen, das Ziel. Wozu habe ich euch denn gerade so kurz motiviert? Und genau darum soll es während der Gemeindefreizeit gehen. Was sind Gottes Anliegen und Aufträge für unser Gemeindeleben und auch für unser ganz persönliches Leben? Es geht quasi um unsere Berufung als Gemeinde. Man könnte noch genauer sagen, es geht in den Tagen um den Kern unserer Berufung als Gemeinde. Einige waren ja bei den letzten beiden Gemeindefreizeiten und da haben wir thematisch biblisch natürlich auch bedeutende Anliegen Gottes für Gemeindeleben angeschaut. Also Stärke und Schwäche, Jesus dienen, sind ganz gewichtige Themen. Aber dieses Jahr gehen wir, wie gesagt, noch ein Stück grundlegender. Es geht wirklich an den Kern aus Gottes Perspektive. Man könnte es auch so beschreiben, das wichtigste Anliegen und die entscheidende Voraussetzung für ein gottgedachtes Leben als Gemeinde und persönlich. Nochmal, weil es ist schon wichtig zu verstehen, was dieser Satz meint. Er meint wirklich das, was da steht. Das wichtigste Anliegen und die entscheidende Voraussetzung für ein gottgedachtes Leben als Gemeinde und persönlich. Und da gehen wir folgendermaßen jetzt vor. Es gibt zunächst eine Hinführung, wo wir uns mit der Bedeutung mal auseinandersetzen, die darin liegt, das gemeinsame Anliegen zu benennen und zu gewichten. Und dann schauen wir auf den Prozess der letzten 15 Monaten und im Hauptteil drehen wir uns dann um Jesus-zentriert Leben. Und nachdem wir ein Grundverständnis gelegt haben, gehen wir in 4 weiteren Schritten tiefer in dieses Thema rein. Und ihr seht, wir haben einiges vor. Auf der PowerPoint wird sehr viel drauf sein. Wer die danach möchte, kann die ganz unkompliziert von mir bekommen. Einfach melden. Und ansonsten mache ich euch richtig Mut, mitzugehen, mitzudenken. Manche von euch haben vielleicht Facetten von diesem Thema schon in anderen Settings gehört, in anderen Zusammenstellungen. Und trotzdem, glaube ich, ist es richtig wertvoll, da nochmal mit reinzugehen, wenn es um unsere Berufung als Gemeinde geht. Weil ich denke, unser Gott ist tief genug. Die Bibel spricht ja so wertvoll davon, dass Gottes Größe, dass Gottes Wahrheit, dass Gottes Gedanken, seine Liebe, seine Kraft kaum ergründlich sind. Und deswegen für all diejenigen, die Teile schon gehört haben, mache ich trotzdem doppelt Mut, nochmal mitzudenken, tiefer reinzugehen und sich mit dem Ganzen auseinanderzusetzen. Und das Gesamtthema ist natürlich für eine Gemeindefreizeit deswegen entscheidend, weil wenn es um das wichtigste Anliegen und die entscheidende Voraussetzung geht, dann ist es ja eine ganz große Frage, sind wir da denn einer Meinung? Kommen wir da zusammen bei dem, worüber wir da sprechen? Wir steigen ein und sprechen über die Bedeutung, die gemeinsamen Anliegen zu benennen und zu gewichten. Das kleine Beispiel vom Anfang hat ja gezeigt, es ist irgendwie wichtig zu wissen, was ist das Anliegen, was ist der Auftrag, was ist das Ziel oder in unseren Worten, was ist die Berufung, wenn wir gemeinsam unterwegs sind. Und als Gemeinde haben wir ja ganz viele verschiedene Anliegen, auch viele Aufträge. Die kommen aus der Bibel, die kommen, weil sich einfach lebensnotwendig das so ergibt. Die kommen wegen verschiedenen Ideen und Ansetzungen. Und wenn wir die Bibel wahrnehmen, dann ist aber festzustellen, dass die Bibel selbst Anliegen unterschiedlich gewichtet. Und dabei geht sie auch nach dem Prinzip, dass nachgeordnete Anliegen durch höhergewichtigere Anliegen begründet werden. Also, wenn, ganz einfaches Beispiel, bei einer JK kommt ein Jugendlicher zu mir und fragt nach dem Defibrillator der La Höhe. Dann frage ich, warum? Und dann sagt der Jugendliche, ja, wir haben eine Wette gemacht und wir haben gesagt, der Verlierer, der muss es einmal mit sich machen lassen. So, dann wäre das Ziel von den Jugendlichen dahinter, Fun, Erlebnis und so weiter, das wäre nicht im Verhältnis. Das Anliegen wäre auf keinen Fall berechtigt, mit dem er zu mir kommt. Wenn er aber sagen würde, da ist gerade jemand in Lebensgefahr und Notarzt hat mir gesagt, ich soll ihm das Ding bringen. Unlogisches Beispiel, sorry, aber egal, weil der hat ja eins dabei. Dann wäre natürlich das Leben automatisch, natürlich würde er den Defibrillator bekommen. Ich sage jetzt nicht, ob es eine wahre Geschichte war. Nee, war keine wahre Geschichte. Ist noch nicht in den Wetten eingegangen, unserer Jugendlichen. Aber prinzipiell ist es so, die Bibel gewichtet verschiedene Anliegen. Und ich habe mal drei Kategorien unterschieden. Das erste habe ich beschrieben als höchst gewichtete, permanente Prinzipien. Die sind nicht verhandelbar. Das sind Leitprinzipien für jede einzelne Situation. Das meint permanent, immer gelten die. Und damit ist auch automatisch gegeben, wenn das Prinzip fehlt, dann ist Schräglage. Egal wie, wo, was, irgendwie ist Schräglage drin. Auch wenn man nicht weiß, warum genau. Und die sind natürlich auch da eine Beurteilungsgrundlage, diese höchstgewichteten permanenten Prinzipien, für alles Nachgeordnete, was so gemacht wird, was man so angeht. Beispiel, Jesus sagt in Lukas 14, Vers 34 meine ich, wer nicht alles hinten anstellt oder in ursprünglichem Text, wer nicht allem entsagt, der kann nicht mein Jünger sein. Und das Wort, das da im Griechischen steht, meint geordnet hintereinander stellen. Jesus sagt sozusagen, ich bin vorne und alles andere gehört hinter mich. Und das ist wie ein Prinzip, das gilt einfach für alles im Leben. Und das heißt automatisch, wenn irgendwas sich vor Jesus stellt, ist irgendwie Schräglage drin. Oder Jesus wird als Fundament von allem beschrieben, 1. Korinther 3, Vers 11. Ein anderes Fundament kann niemand legen, als das, welches gelegt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Jesus ist Fundament und was außerhalb dieses Fundaments gebaut wird, da fehlt was. Oder ganz zentral, wie es sich durch die Bibel zieht, Gott und Menschen in göttlicher Qualität lieben. Jede Handlung, jede Entscheidung, die nicht getragen ist von Liebe zu Gott und Liebe zu Menschen, hat biblisch gesehen Schräglage. Das ist das übergeordnete Prinzip und alles, was nachkommt, muss davon durchdrungen sein. Ansonsten hat es Schräglage, wenn es uns wichtig ist, so zu leben, wie es Gott will. Also das meint diese höchstgewichtete permanenten Prinzipien. Dann gibt es situative Prinzipien in der Bibel, also Texte, Hinweise, die eher in spezifischen Situationen greifen und nicht dauerhaft. Und vielleicht ein gutes Gegenstück zum ersten sind offengelassene Äußerlichkeiten, habe ich mal das genannt. Also da gibt es zwar Prinzipien irgendwie dazu, aber wenn man alle relevanten Prinzipien nimmt, dann bleibt ein großer Gestaltungsfreiraum, der offen ist. Beispiel Gottesdienstablauf. Andrea sagt manchmal so schön bei uns, Inhalt bleibt, Form kann sich ändern. Das sagt er deswegen, weil die Inhalte sind biblisch gesetzt durch verschiedene Prinzipien, aber die Form, da gibt es biblisch wirklich kaum was, wenig. Und wie das zu verstehen ist, ist auch nicht immer leicht, aber ganz wenig. Musikstil ist das nächste. Oder Form, Art und Dauer der persönlichen Zeit mit Gott. Auch das ist biblisch einfach nicht festgezimmert, obwohl wir gefühlt manchmal da was draus machen, je nach Vortrag und so, bist du dann wirklich heilig, wenn du eine Stunde dir am Tag nimmst und so weiter und so fort. Aber all das sind offen gelassene Äußerlichkeiten, freier gestaltet werden. Und so merkt man, die Bibel hat verschiedene Anliegen, aber sie gewichtet sie ganz unterschiedlich. Und wenn die Bibel in sich bereits unterschiedlich gewichtet, und wir aber eine ganze Menge von Anliegen in der Bibel haben, dann ist es für unsere Berufung natürlich bedeutend, die verschiedenen Anliegen sowohl benennen zu können, als auch gewichten zu können. Also geht's jetzt um was ganz Hochgewichtetes oder eher um so eine offengelassene Äußerlichkeit, worüber wir gerade sprechen. Ansonsten kommt ja die Gefahr, dass wir alles Mögliche im Blick haben, aber manches weniger Wichtige viel zu wichtig nehmen und andere ganz zentrale Dinge einfach verblassen. Bei ganz praktisches Beispiel aus dem Fußball. Also im Fußball ist es wichtig, auch die Flügel, die Seitenbahnen zu decken, Spieler, die über außen kommen. Und das ist aber ein untergeordnetes Anliegen und steht darunter, dass man verhindern will, dass der Gegner Tore schießt, oder man hat das Anliegen, mehr Tore als der Gegner zu schießen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, der Trainer sagt, hey, ist wichtig, dass wir die Außenbahn im Blick haben, und alle 11 Spieler stehen nur auf der rechten Seite, inklusive Torwart, dann ist irgendwas durcheinander gekommen. Es ist nicht eingeordnet, es ist nicht gewichtet, es ist nicht sauber verstanden. Und das ist sehr simpel, das Beispiel, aber ich glaube, das kann uns viel schneller passieren, wie wir denken, auch auf unserem Weg mit Gott. Ich habe euch mal ein Beispiel aus dem La Hoe-Konferenzbereich. Ein frei formuliertes Anliegen, das ist jetzt nichts Offizielles oder so, aber so ungefähr könnte man sagen, ein wichtiges Anliegen im Konferenzbereich ist, wir möchten dauerhaft einen Ort ermöglichen, an dem Menschen die Möglichkeit haben, ihre Beziehung zu Gott zu vertiefen. So, dann, wenn man jetzt überlegt, was folgt aus diesem übergeordneten Anliegen, dann folgt daraus, dass es uns wichtig ist, dass Menschen hier Worte Gottes hören können, dass sie eine Auszeit vom Alltag haben, dass sie Einladung und Zeit zum Gebet haben, dass sie heilsame Gemeinschaft erleben, dass wir ein Seelsorgeangebot ermöglichen. So Dinge gehören dann dazu. Aber man kann ja jetzt weitergehen. Wenn man weitergeht bei all dem, was ich gesagt habe, dann kann man diese Anliegen wieder weiter untergliedern. Und dann kommt sowas wie, wir brauchen die Organisation der Sprecher, wir müssen Einbuchung und Empfang der Gäste machen, habt ihr heute schön erlebt, wir brauchen schöne, saubere Zimmer, einen einladenden La Hoe-Park, Verköstigung, funktionierende Veranstaltungs- und Haustechnik. Und so kann man immer weiter und weiter gehen. Und der Schatz von so einer Denkweise ist natürlich, dass letzten Endes sich alles eingliedert in dem einen, worum es im Kern geht, und es davon aus seinen Sinn und seine Berechtigung erhält und eine Sortierung drin ist. Und man dann auch sagen kann, okay, wie gehe ich jetzt mit was um, wie gewichte ich was? Man kann quasi von 3 Schätzen für unseren Gemeindealltag sprechen, die da drin liegen, wenn wir das Lernen, gemeinsame Anliegen zu benennen und zu gewichten. Das erste ist Orientierung und Reifung in Fragestellungen, Entscheidungen und Beurteilungsprozessen. Also wenn wir irgendwas irgendwo diskutieren, wenn man vielleicht sogar eine Meinungsverschiedenheit hat, dann könnte man ja einfach mal sagen, erklär mir doch mal, inwieweit ist es liebevoll aus Gottes Perspektive? Oder man kann sich fragen, hey, wie lieb ich mit dieser Weichensetzung oder mit dieser Handlung Gott und Menschen? Und da, wo ich das mache in meinem Alltag, nimmt es unfassbar viel zerstörerischen Wind aus meinen Segeln. Oder ich kommt zumindest dahin, dass ich weiß, was ich jetzt mache, ist ganz bewusst schlecht, und ich nehme mir den Raum, sowas zu mauscheln, wo ich eigentlich Dinge mache, die sind völlig schräg gewichtet, aber weil ich nie drüber nachdenke, ist nämlich unangenehm, diese Gedanken zu machen, teilweise auch, weil ich nie drüber nachdenke, kommt es mir nicht nahe. Aber in dem Moment, wo ich drüber nachdenke, hey, gliedert sich das eigentlich ein, ist es in Verbindung zu dem, was meinem Gott im Wesentlichen auf dem Herzen liegt, da wird's konkret, da nimmt es Wind raus, da merke ich, okay, da komme ich persönlich auch ganz oft an Situationen, da weiß ich, jetzt ist irgendwas schräg. Ich weiß nicht, woher es kommt, und ich weiß nicht, wie ich es löse, ich weiß nur, es ist was schräg. Aber das ist ja das ist wie so eine Tür, die sich öffnet, um mit Gott tiefer zu gehen, um bei Gott Heilung, Vergebung, Zuspruch zu empfangen. Dann ist vielleicht mal wertvoll, jemand dazu zu holen oder so. Ich liebe das, wie Peter Strauch das in dem Lied singt, Herr, du gibst uns Hoffnung, wenn er singt, Großes wird groß, Kleines wird klein, immer mal wieder, manchmal fröhlich und manchmal in sehr unschönen Situationen. Erinnern Anna und ich uns an diesen Satz, Großes wird groß, Kleines wird klein, der steckt da dahinter. Ich glaube, da liegt auch der Schatz drin, dass wir in Einheit gemeinsam fokussiert unterwegs sein können für das Größte, für unseren Gott, für das, wie er sich Leben gedacht hat. Wir stehen miteinander im Dienst, und es ist natürlich viel einfacher, wenn man klar hat, wo wollen wir eigentlich hin. Und letztlich, das hatte ich schon angedeutet, entsteht daraus auch Würde, Sinn, Wertschätzung in allem, was wir tun. Für jeden einzelnen Baustein, egal ob Gesamtleitung, Kindergottesdienst, Kloputzen, Predigt, Kuchen backen, Stühle stellen, was auch immer. Und es ist so was Tiefes, dass unser Gott uns ein Leben ermöglicht, wo jede kleinste Handlung, ob ihr esst oder trinkt, was ihr auch tut, tut alles zur Ehre Gottes. Jede kleinste Handlung kann sich eingliedern in sein größeres Bildreich Gottes zu bauen, diesen Weg mit dieser Menschheit zu gehen, bis er wiederkommen wird. Und deswegen ist es so was Bedeutendes, da als Gemeinde tiefer reinzuwachsen. Wir gehen in den Prozess der letzten 15 Monate, weil das ist nicht das erste Mal jetzt, wo wir über so ein Thema nachdenken. Das gab's schon mehrfach. Wir haben die Anliegen in verschiedenen Kreisen und Gesprächsrunden bewegt. Wie kann man den Kern unserer Berufung, wie kann man dieses zentrale Anliegen beschreiben, fassen? Wie kann das hilfreich werden, auch in unserem Gemeindeleben? Und ich weiß noch, Andreas und ich sind mehrfach zusammengesessen, teilweise mit Anna. Als Jugendleitung haben wir einiges bewegt, mit den Teilbereichsleitern vom Kindern- und Jugendbereich, mit der Mentoring-Leitung, mit der Chris zusammen. Im letzten Mentorenabend haben wir wertvolle Rückmeldungen gekriegt. Dann bei der Ältestenratsklausur haben wir uns einen ganzen Block auch für die Thematik genommen miteinander. Beim Sommerfest für Mitarbeiter im Kinder- und Jugendbereich haben wir es geteilt. Und deswegen dachten wir, es ist jetzt einfach an der Zeit, auch als gesamte Gemeinde uns ein Stück weit damit zu beschäftigen, drüber ins Gespräch zu kommen, einfach in diese Thematik reinzugehen. Und letztlich ist das, was uns da bewegt hat, einfach eine Formulierung. Eine Formulierung, die wir dafür hilfreich finden, eben diese entscheidende Voraussetzung und das wichtigste Anliegen von Nachfolge zu beschreiben. Und Formulierungen sind natürlich zweitrangig. Worte sind wie Hüllen, die irgendwas transportieren. Es geht um den Inhalt und es ist bei einer guten Formulierung einfach nur wichtig, dass sie den gewünschten Inhalt treffend und hilfreich transportiert. Und die Formulierung, die wir bisher eben als geeignet sehen, ist die Formulierung Jesus zentriert leben. Und das haben wir gesagt, deswegen wollen wir das hier zum Thema machen. Da gehen wir jetzt einführend rein und in den weiteren Bibelarbeiten vertiefen wir dann das heutige Thema auch nochmal. Jesus zentriert leben. Zum Grundverständnis. Dieser Kern unserer Berufung aus Gottes Perspektive, dieses wichtigste Anliegen und die entscheidende Voraussetzung für ein gottgedachtes Leben als Gemeinde und persönlich, das lässt sich mit manchen Bibelstellen sehr gut beschreiben. Also ich habe ja einige Bibelstellen schon beispielhaft erwähnt, aber da gibt es manche, die sind noch grundlegender. Sie beschreiben unserer Meinung nach eben Jesus-zentriertes Leben. Und da gehört zum Beispiel dazu, ist natürlich nur eine Auswahl, bei vielem könnte man wesentlich tiefer, weiter, umfangreicher gehen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Diese innige Verbindung ganzheitlich mit Jesus als Prinzip für alles Leben. Galater 2, ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir, denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich dahingegeben hat. Auch hier eine innigste Verbindung mit Jesus. Und weitere Formulierungen, die Bibel verwendet, sind zum Beispiel im Epheserbrief, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Jetzt seid ihr Licht in dem Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Alles Formulierungen, die das gesamte Leben, jeden einzelnen Moment, jede einzelne Situation meinen und darin eine innigste Verbindung mit Gott vor Augen malen. Und einfach gesagt, könnte man einfach sagen, es geht darum, dass das ganze Leben, jede Situation und jeder Moment durchdrungen von Jesus sind. So könnte man Jesus-zentriert Leben einfach beschreiben. Und jetzt gehen wir zumindest kurz mal rein, dass ihr mitdenken dürft. Ich will euch 2, 3, 4 Beispiele nennen. Und ihr dürft jetzt mal entscheiden, ob ihr sagen würdet, die folgenden Beispiele sind entweder Jesus-zentriert oder sie sind nicht Jesus-zentriert oder es ist nicht entscheidbar. Okay? Also, erstes Beispiel. Ein Christ liest regelmäßig jeden Morgen seine Bibel. Jetzt dürft ihr euch gleich melden, wenn ich sage, Jesus zentriert, nicht Jesus zentriert oder nicht entscheidbar. Enthaltungen gibt's nicht, jeder muss mitmachen. Okay. Wer würde sagen, ein Christ liest jeden Morgen seine Bibel, ist Jesus zentriert? Wer würde sagen, es ist nicht Jesus zentriert? Wer würde sagen, es ist nicht entscheidbar? Okay, dann machen wir weiter. In einer Gebetsgemeinschaft betet einer meiner Mitarbeiter jedes Mal laut. Wer würde sagen, es ist Jesus-zentriert? Wer würde sagen, es ist nicht Jesus-zentriert? Wer würde sagen, es ist nicht entscheidbar? Beim Ausgang im Sonntaggottesdienst entwendet jemand aus dem Opferkasten eine beträchtliche Summe Geld. Wer hat es schon mal gemacht? Klammer auf, es gibt keine Zusatzdetailfälle, man nimmt das Geld, weil jemand im Sterben liegt und Geld braucht, sondern ganz klassisch. So, wer würde sagen, es ist Jesus-zentriert? Wer würde sagen, es ist nicht Jesus-zentriert? Wer würde sagen, es ist nicht entscheidbar? Okay. Reicht, wir könnten eine Weile weitermachen, ihr könnt mal im Gespräch so Beispiele durchgehen, aber ich glaube, die drei zeigen schon zu Genüge Dinge, die offensichtlich, die biblisch verboten sind, also offensichtlich falsch, da kann man es ganz leicht entscheiden. Sie sind nicht Jesus-zentriert. Was der Grund ist, was im Herzen schräg gelaufen ist, was die Tiefenstruktur ist, das mag unterschiedlich sein und es ist auch wichtig, da reinzugehen, das nicht nur oberflächlich anzuschauen, sozusagen, nicht nur die Symptome anzuschauen. Aber da kann man sagen, Misshandlungen, Diebstahl und so weiter und so fort, lauter Verbote, wo man weiß, wenn ich das jetzt tue, dann mache ich etwas, das ist verboten. Aber bei all den anderen Feldern ist es richtig schwierig. Beim ersten Mal beim Bibellesen waren noch viele dabei, nachdem dann aber auch ein Pult beim nicht entscheidbar waren, sind ein paar gewechselt beim Beten. Warum? Also aus meinem eigenen Leben weiß ich, ganz lange Zeit habe ich Bibel gelesen, weil ich dachte, es wird halt erwartet und ich bin ein leistungsorientierter Charakter gewesen und wollte halt gut unterwegs sein. Und es war eine meiner Hauptmotivationen, warum ich die Bibel als Jugendlicher in die Hand genommen habe. Und die ist nicht Jesus-zentriert, die ist auch nicht durchdrungen von Jesus. Da sind manche gute Anteile vielleicht drin, aber ganz viel Not war da eigentlich drin. Und es war für mich eine große Befreiung, da rauszukommen. Und genauso beim Beten kann es genauso sein. Aber es kann auch sein, jemand betet einfach aus vollem Herzen. Nur es ist eben äußerlich nicht so leicht entscheidbar. Was muss man denn fragen, um das zu entscheiden? Man muss fragen, warum? Warum hast du das gemacht? Was war denn dein Motiv? Und biblisch gesehen führen uns all diese Fragen zum Herz. Oder man könnte genauer sagen, zur Herzenshaltung. Also man könnte auch fragen, mit welcher Herzenshaltung wird etwas getan? Und wenn ich dann jemand fragt, mit welcher Herzenshaltung liest du Bibel, könnte ich daraus erfahren, ein bisschen seltsam hört sich's an, aber daraus könnte man dann erfahren, okay, was steckt denn dahinter? Ist es aus biblischer Sicht gut und gesund motiviert? Und beim Jesus-zentrierten Leben geht's im Kern also um die Frage, mit welcher Herzenshaltung lebe ich Tag für Tag und letztlich in jeder einzelnen Situation. Das ist die Kernfrage da dabei. Und im nächsten Schritt schauen wir uns jetzt anhand von einem Streifzug durch ausgewählte Bibelstellen an, wie die Bibel die zentrale Bedeutung der Herzenshaltung eigentlich ausdrückt, weil schließlich ist es ja die Voraussetzung und das Fundament, wenn wir dem Ganzen so eine große Bedeutung geben, dass die Bibel dem auch eine große Bedeutung gibt. Und zusammengefasst stelle ich voraus, könnte man sagen, die Bibel spricht vom Herz, sagt sie, das Herz gilt biblisch als Zentrum, als Sitz des Willens, der Prioritäten, der Überzeugungen, der Motive, der Entscheidungsfindungen. Das nehme ich aus den, unter anderem aus den Bibelstellen, die jetzt folgen, aber auch allgemeiner Konsens unter verschiedenen guten Theologen, das so in der Art zu beschreiben. Jesus sagt zum Beispiel in Markus 7, was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor. Unzucht, Dieberei, Mord, Ehebruch. All diese bösen Dinge kommen von innen heraus und verunreinigen den Menschen. Hier von der eher problematischen Seite formuliert, aber Lukas 6 heißt dann, der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor und der Böse bringt aus dem Bösen das Böse hervor, denn aus der Fülle des Herzens redet sein Mund. Und wenn wir die Frucht des Geistes, schon ein Unterschied, anschauen, dann ist ja die Frage, wie kann ich es denn an der Verhaltensweise ablesen, dass jemand gerade mit Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit unterwegs ist, richtig schwer. Und es meint auch keine Äußerlichkeit, selbst wenn man bei Enthaltsamkeit das vielleicht noch so ablesen könnte, sondern das meint die Haltung, mit der was gefüllt ist, mit der was gemacht wird. Die Herzenshaltung eben. Ganz stark diese Gewichtung, die Gott selber vornimmt durch Samuel. Der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Und letztlich betont Sprüche 4, Vers 23 nochmal dieses Allumfassende, mehr als alles andere, behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Ausgehend von dem Vers zusammen mit den anderen ist es also entscheidend, das Herz so zu behüten, dass es an Gott und an nichts anderem hängt. Und immer wenn unser Herz sich an andere Dinge hängt, was bei mir jeden Tag mehrfach vorkommt, dann wissen wir, okay, es ist wichtig, dass wir umkehren, zurück zu Gott gehen, Vergebung empfangen, weitergehen. Und wenn wir in der Formulierung von unserer Gemeindefreizeit das Ganze jetzt sagen, dann könnte man diesen Satz auch so beschreiben, immer mehr leben mit Jesus-zentrierter Herzenshaltung. Der Wachstumsprozess, die Richtung, die biblisch angegeben wird, ist immer mehr leben mit Jesus-zentrierter Herzenshaltung. Und da gehen wir jetzt noch ein Stück tiefer rein, was meint Jesus-zentrierte Herzenshaltung, indem wir die Definition durchgehen. Und die wird in diesen Tagen eben Stück für Stück dann in den verschiedenen Bibelarbeiten ausführlicher, gründlicher anhand des Epheserbriefs noch vertieft. Ist eine anspruchsvolle Länge, diese Definition. Oh, aber ich lade euch ganz herzlich ein, wegen all dem, was ich schon gesagt habe, euch echt damit auseinanderzusetzen, euch zu sagen, ja, das beschreibt für mich, was hinter Glauben steckt. Und wir gehen jetzt an der Stelle einmal miteinander durch. Jesus-zentriert beschreibt den lebenserhaltenden Kern unserer Gottesbeziehung. Es meint jene gottgeschenkte Herzenshaltung, ist letztlich ein Wunder, jedes Mal, wenn wir in der Kraft Gottes, in seiner Art leben, ist es ein Wunder Gottes an uns. Es meint jene gottgeschenkte Herzenshaltung, die von den folgenden vier biblischen Wahrheiten durchdrungen ist. Und das sind jetzt vier Wahrheiten, wo wir versuchen, diese Jesus-Verbundenheit, Einheit besser greifen zu können. Durch Jesus. Wir vertrauen auf die Erlösung durch Jesus Christus in seinem Sterben und Auferstehen. Dieses unfassbare Geschenk des Evangeliums ist die notwendige Kraft, sowohl für den Beginn als auch für den Alltag eines gottgedachten Lebens auf dieser Erde. Nur weil Jesus Tod überwunden hat und in seiner Kraft ist überhaupt irgendein geistliches Leben möglich. Ohne das wäre geistig gar nichts möglich. Überhaupt nichts. Äußerlich könnten wir wahrscheinlich sogar Gemeinden gründen, wo viele Leute hingehen, aber innerlich eine Kraft ist nur deswegen möglich. Ist nur, wenn es von der Kraft Gottes selbst durchdrungen ist. Dieser Vers aus Galater 5, wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns durch den Geist wandeln, drückt es in meinen Augen deswegen so stark aus, weil wie lebe ich denn durch den Geist? Erklär mir mal, wie lebst du durch den Geist? Wir haben ja keinen Schalter. Wir können den Geist auch nur durch Bibel lesen und beten einfach aktivieren. Der gehorcht ja nicht uns, sondern der Geist verbindet sich aufgrund, weil wir ihm vertrauen und ihn bitten, bekommen wir das Geschenk, dass er sich mit uns verbindet in Gnade. Das heißt, wir sind abhängig von der Kraft, von dem Ja Gottes zu uns und dürfen natürlich vertrauen und wissen, dass Gott sich zu uns steht und dass Gott sich daran freut. Ich würde sagen, Christ werden und Christ sein ist ein bisschen wie fliegen. Ich mag dieses Beispiel, weil es macht so deutlich, wenn ich euch jetzt sagen würde, ab morgen sollt ihr nur noch fliegen. Also wirklich, nicht hier rauslaufen, sondern schweben, die ganze Zeit unterwegs sein. So, das ist Gottes Wille an euer Leben. Dann würdet ihr sagen, wenn das Gottes Wille an mein Leben ist, dann muss er mich halt fliegen lassen. Weil ich kann nicht fliegen. Also, ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Und ich glaube, sonst hier drin auch niemand. Und Nachfolge ist genau das gleiche Prinzip. Wir können es nicht. Und nur weil wir manchmal in den Äußerlichkeiten versinken, und die kann man super nachmachen. Ich kann Bibel lesen, ich kann die Bibel auch in 3 Monaten durchlesen, brauche nur Disziplin. Das ist an für sich nichts Geistliches. Ich kann auch 3 Stunden mir Zeit für Gebet nehmen. Ist an und für sich auch nichts Geistliches. Geistlich, kraftvoll, mit echtem Leben ist das Ganze erst dann durchdrungen, wenn sich Gottes Geist damit verbindet, wenn die Kraft Jesu, die Kraft des Evangeliums sich mit unserem Leben verbindet. Ganz entscheidender Schritt, nur durch Jesus. In Jesus. Wer Jesus als Erlöser in das eigene Leben aufnimmt, wird eins mit ihm. Weil wir an Jesus Anteil haben, gilt für uns eine neue Identität als geliebte, geheiligte und gerecht gesprochene Kinder Gottes. Wie Jesus, durch und in Jesus sind wir beauftragt, Gott und Menschen in jeder Situation göttlich zu lieben. Man könnte ja auch schreiben, sowas, das ist sowas Ähnliches wie fliegen. Man kann lieben super gut nachmachen, aber göttlich lieben, keiner, egal wie nett wir sind, egal wie wir uns anstrengen, keiner, wenn Gott nicht ein Wunder in uns tut, keiner von uns kann göttlich lieben. Weil das ist eine Qualität, die ist außerhalb von menschlich erreichbar. Und deswegen auch keine Person, die nicht gläubig ist, kann göttlich lieben. Sie kann super nett sein und netter vielleicht wie einige von uns, aber nicht göttlich lieben. Das ist eine Kategorie, zu der wir berufen sind, zu der Jesus uns ganz klar mehrfach beruft am Ende seines Lebens, die über dem Erreichbaren ist. Und das ist unser Auftrag. Durch und in Jesus sind wir beauftragt, Gott und Menschen in jeder Situation göttlich zu lieben. Je tiefer wir in diese Lebensweise hineinwachsen, desto ähnlicher werden wir Jesus. Für Jesus. Bei alledem ist die entscheidende Motivation eines Jesus-zentrierten Lebens die Liebe zu Gott und seine Verherrlichung. Alles für Jesus. Mit dem Jahresteam hatte ich diese Verse aus 2. Korinther 4, wo drin steht, dass so wie Gott gesagt hat, es werde Licht, so hat er in unsere Herzen reingesprochen, es werde Licht, dass wir die Herrlichkeit Gottes im Evangelium, im Angesicht von Jesus sehen. Und genau das meint es. Echtes Jesus-zentriertes Leben ist motiviert von Liebe zu Gott und seiner Verherrlichung. Und auch das geschieht durch Jesus. Von dieser Definition leiten sich 2 Kernaufträge für unser Gemeindeleben ab. Und wenn ich sage Kernaufträge für unser Gemeindeleben, dann ist mir an der Stelle schon wichtig, das kurz zu adressieren, weil damit meine ich bin verantwortlich, du bist verantwortlich, sie sind verantwortlich, jeder von uns ist verantwortlich, wenn es um unser Gemeindeleben geht. Fachkundig würde man sagen, das Gemeindeleben wird von der Gemeindekultur bestimmt. Einfach gesagt, also die Art und Weise, wie wir als Gemeinde und die setzt sich eben zusammen aus jedem Einzelnen über Sachen denken und wie wir die Sachen machen. Das bestimmt, wo was in unserem Gemeindeleben pulsiert. Und es ist entscheidend zu verstehen, wir miteinander, natürlich ich auch persönlich vor Gott, aber auch wir miteinander, wir sind verantwortlich für unser Gemeindeleben. Alles, was ich fabriziere, alles, was du fabrizierst, im Gemeindekontext trägt mit dazu bei. Und man kann sich nicht rausnehmen, weil man denkt, ich habe hier kaum Verantwortung oder sich als überwichtig nehmen, weil man ganz viel Verantwortung hat oder sonst was, sondern jeder trägt einen Teil dazu bei. So funktioniert es und man könnte es leicht übertragen auf eine Familienkultur. Jeder in dieser Familie trägt dazu bei, wie die Familienkultur, wie das Familienmiteinander, wie die Familienatmosphäre ist. Und so ist es bei Gemeinde genauso. Ich liebe einen starken Wert unserer Lahö-Kultur, also die Art und Weise, wie wir über Sachen denken und Sachen machen. Und was ich hier liebe ist, was biblisch begründet geschieht, hat irgendwie ein Recht. Luther sagt so schön, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Es sei denn, es wird mir am Wort aufgezeigt und das ist, was ich in den 3 Jahren, die ich hier sein darf, auch erlebe. Und ich liebe das und es ist ein ganz, ganz großer Schatz, weil es das schönste Fundament ist, um Dinge zu bewahren oder Dinge zu verändern, um weiterzugehen oder innezuhalten. Aber auch, ob wir jetzt beim Essen hier zusammenstellen oder das einfach die machen lassen, die dafür zuständig sind, sagt was aus. Ob wir uns Zeit nehmen zum Beten oder nicht. Ob viel beschäftigte Personen vielleicht irgendwie angesehener sind als diejenigen, die kaum was im Gemeindealltag so an Aufgaben bewältigen. Ob wir als Hauskreise auf neue Leute in der Gemeinde selbstständig zugehen und sie einladen oder maximal reagieren, wenn wir mal angefragt werden, macht was mit unserer Kultur. Ob wir denken, es braucht mich hier nicht, oder ob ich eher mal frag, wo ich helfen kann, macht was mit unserer Kultur. Ob wir zum dritten Lied aufstehen oder nicht, macht was mit unserer Kultur. Ob wir einander grüßen, wenn wir uns im Edeka sehen, oder eher denken, oh nee, will jetzt niemand von La Höhe treffen, macht was. Ob wir sagen, ich bin Teil von dieser La Höhe, ich bin Teil von unserer La Höhe, oder ob ich sage, oh, die La Höhe hat das und das gemacht, macht was mit Kultur. Ob wir uns duzen oder siezen, macht was mit Kultur. Ob wir in den Gottesdienst kommen oder Livestream schauen, macht was mit der Kultur. Alles, was jeder Einzelne von uns hier drin fabriziert und tut und macht und denkt, macht was mit unserer Gesamtkultur. Und es ist so ein Schatz, wenn wir immer mehr das annehmen und konsequent von Gott unser Leben durchdenken. Es mag vielleicht im ersten Moment anstrengend sein, weil zumindest bei mir, wenn ich das mich konsequent hinsetze, entstehen dann 223 Baustellen, die ich angehen könnte, in allen möglichen Feldern. Aber es ist so ein Schatz, weil Leben mit Gott ist doch das. Meine Speise ist es, dass ich deinen Willen tue, sagt Jesus. Ist es für uns auch so? Und damit meint er nicht das überlebensnotwendige trockene Brot, sondern die Fülle ist bei dir und deinem Willen. Dein Leben ist das Beste. Und wenn man in so ein Verdrängvergessen reingeht, so ich verdränge entscheidende Fragen und dann vergesse ich es irgendwann drüber nachzudenken und ich werde vielleicht sonntags angesprochen, aber dann gehe ich nicht dem konsequent nach und irgendwann ist es wieder weg, dann sind wir erstens enorm inkonsequent, zweitens nicht treu gegenüber unserem Gott und drittens bestrafen wir uns selbst und betrügen uns selbst, denn wir nehmen uns eigentliches Leben. Weil vielleicht unser Stolz, die Angst vor dem, was kommt, die Herausforderungen, die wir damit sehen, die notwendigen Schritte, die ich dann vielleicht gehen müsste, aber gar nicht gehen will, weil all dieses irgendwie uns davon abhält. Lasst uns da reingehen, lasst uns da in die Tiefe gehen. Jetzt zu den Kernaufträgen, die für jeden hier drin gelten, wenn er Gemeinde lebt. Vielleicht nicht mit der Formulierung, aber vom Sinn her sind sie biblisch. Mein eigenes Herz behüten, das ist biblisch. Exakt und in unserer Sprache immer mehr mit Jesus zentrierter Herzenshaltung leben ist quasi gleichbedeutend. Das ergibt sich aus all dem, was wir schon gesagt haben. Das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist natürlich, meine Glaubensgeschwister darin unterstützen, ihr Herz zu behüten. Oder darin zu unterstützen, dass sie immer mehr mit Jesus zentrierter Herzenshaltung leben. Und wenn wir das biblisch uns anschauen, dann führt es uns vielleicht einer der blinden Flecke unserer westlichen Christenheit teilweise vor Augen, weil biblisch gesehen ist es was Liebevolles. Wenn ich jemand anderen anschaue und mir mit Gott überlege, ist er Jesus zentriert, ist sie Jesus zentriert unterwegs oder nicht? Ich bin dankbar jedes Mal, wo Anna mich anschaut und dann feststellt, Tobi, ist jetzt aber nicht so, wie Jesus mit dir gehen will. Und natürlich ist es hart, natürlich ist es schwer und natürlich reagiere ich auch manchmal nicht gut drauf. Aber es ist ein Schatz und es ist ein Liebesdienst biblisch. Und jemand nicht so anzuschauen, immer in dem Maße, wie man es kann und in dem Maße, wie man Zugang hat, aber das nicht so anzuschauen, entgeht uns quasi dieser Liebesdienst aneinander. Galater 6, Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt wird, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Sanftmut könnte man gut beschreiben als eine Haltung gegenüber einem Mensch ohne Fordern und Richten und trotzdem mit Klarheit im Geist der Sanftmut. geht weiter im Kolosser 3. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt Gott dankbar in euren Herzen. Hebräerbrief, achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leidet, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprost und euch zur Last wird und durch sie viele verunreinigt werden. Eigentlich ist ja eine Gemeindefreizeit ein traumhafter Raum, oder? Um das einfach konkret zu leben. Jetzt haben wir Zeit, jetzt begegnen wir uns. Und ich höre das manchmal, das liegt auch ein bisschen am Persönlichkeitstyp und so, mag sein zu einem gewissen Teil. Ich kenne gar niemanden, dem so Sachen leicht fallen und dem es leicht fällt, Leute anzusprechen und so weiter. Weil sich so ein komischer, seltsamer, ich müsste es selber besser können, reinschleicht oder darf ich das überhaupt und oder Harmoniewünsche oder sonst was. Aber lasst uns nicht von sowas davon abhalten, diesen wertvollen Weg zu gehen. Jesus selbst ist eine der traumhaftesten Begründungen für diesen Auftrag. Denn egal wo Jesus war, er ging ganz unterschiedlich mit Leuten um. Unbeeindruckt von Äußerlichkeiten hat er beim Herzen angesetzt. Und sein Anliegen war es, dass die Leute tiefer in die oben beschriebene Herzenshaltung reinwachsen. Er hat an Identität, Hilfsbedürftigkeit, göttliche Lebensprioritäten erinnert. Die Pharisäer hat er scharf konfrontiert. Zachäus hat er einfach Gemeinschaft gegeben. Der reiche Jüngling musste eine ziemlich unerwartete, enthüllende Aufforderung hören. Die Ehebrecherin hat schützende Barmherzigkeit erlebt. Petrus erlebt Berufung, Korrektur, Vorbereitung, Aufarbeitung seines Scheiterns. Jesus ist wohl das traumhafteste Beispiel für diese Art von Leben. Warum hat Jesus das so sehr gemacht? Warum ist es biblisch auch so ein Gewicht? Warum läuft es nicht einfach? Warum sind wir nicht einfach Jesus-zentriert? Jesus wusste um den stetigen Kampf, der in uns läuft, zwischen Geist und Fleisch, sagt er auch so. Und das führt uns zum biblischen Schlüssel dieser Aufträge. Den biblischen Schlüssel könnte man so beschreiben als gottgeschenkte Selbsterkenntnis. Zu verstehen, wie ich bin, wie die Realität von Sünde in mir, der Kampf um mein Herz, eine gesunde Verzweiflung an mir selbst ohne Jesus. Römer 6 bis 8, Galater 5, kann man tiefer eintauchen in die Themen. Und ich finde, dass dass Tripp und Lane das ganz bewegend beschreiben, was da dahinter steht. Bis zu einem bestimmten Grad wissen wir alle, dass Christus unsere Identität, Bedeutung, Bestimmung, Hoffnung und unser Ziel sein muss. Doch unsere Selbstgerechtigkeit lässt sich nur schwer überwinden. Wir wollen im Mittelpunkt unserer Welt stehen und wir glauben, wir seien zu mehr Unabhängigkeit fähig, als geistlich dienlich ist. Wenn wir vergessen, wie hoffnungslos unser Zustand wirklich ist, wird christliche Aktivität zum Ersatz für ein inniges Vertrauen auf Christus und Veränderungen des Herzens und des Lebens, die das Evangelium verheißt, wenn Christus in unserem Herzen wohnt. Ja, ich habe einen Satz überlesen, gell? Ich gehe nochmal, sorry. Ja, ein Satz. Wird christliche Aktivität zum Ersatz für ein inniges Vertrauen auf Christus und seine Gnade. Wir sind für Veränderungen der Welt begeisterter als für die radikalen Veränderungen des Herzens und des Lebens, die das Evangelium verheißt, wenn Christus in unserem Herzen wohnt. Es ist unangenehm, sich selbst als bedürftig und schwach zu sehen, aber wir sind es und genau das ist der Grund, warum Christus die einzige Antwort ist. Und David schreibt es so bewegend in Psalm 51, du liebst es, wenn ein Mensch durch und durch aufrichtig ist. So lehre mich doch im tiefsten meines Herzens Weisheit. Erschaffe mir ein reines Herz, o Gott, und gib mir einen neuen, gefestigten Geist. Ein Opfer, das Gott gefällt, ist tiefe Reue, ein zerbrochenes und verzweifelndes Herz wirst du, o Gott, nicht zurückweisen. Sehen wir das wie David? Geben wir dem so einen Wert? Hat es so eine Bedeutung? Es ist ein Weg in echtes Leben hinein. Und man könnte es auch so sagen, ich bin viel sündiger, als ich je befürchtet habe, aber die Gnade Jesu ist viel größer, als ich je zu hoffen gewagt habe. Und das letztlich einer der ganz entscheidenden biblischen Schlüssel, um tiefer in dieses wunderschöne, herausfordernde, anstrengende, aber würdevolle und gute Leben reinzuwachsen. Und immer mehr zu sehen, wer Gott ist, wie er mich sieht und dass ich ihn brauche. Wir schließen mit 5 kompakten Früchten, Prüfkriterien eines Jesus-zentrierten Gemeindelebens, die man so im Hinterkopf haben kann, wenn man sich überlegt, hey, wo stehe ich, wie bin ich unterwegs? Da gäbe es noch viel mehr, aber ich habe jetzt einfach mal eine Auswahl. Ein Herzensfundament der Dauerfreude. Was haben wir für einen Gott? Was ist es für ein herrlicher Auftrag? Was für eine Beziehung? Was für eine Gnade? Es geht nicht um irgendwelche oberflächlichen Freudengefühle, auch nicht in Philipper 4, sondern es geht um ein tiefes Fundament meines Herzens. Wow, danke Gott. Ich hab eine Freude an dir und wer du bist und an so einem Leben, weil es an dir liegt und nicht an mir, weil es durch und in Christus geschieht und nicht wegen dem, was ich auf die Reihe bringe oder nicht. Es wächst ehrliche, hinweisoffene Selbstwahrnehmung. Als ich zur La Höhe kam, habe ich oft gehört, dass die La Höhe sehr viel gelobt wird. Aber klar, ich kam als neue Person und ich habe auch viel pauschal kritisierende Personen erlebt. Und in nahezu allen Fällen war es meines Erachtens manchmal unsauber und nicht ganz fair differenziert. Aber trotzdem waren wichtige Beobachtungen dabei, die auch hilfreich waren, auch für mich hilfreich waren. Und weil es mir glücklicherweise nicht darum ging, ich war ja auch noch gar nicht hier, die La Höhe wieder in dieses gesunde, optimale Bild zu rücken und den äußerlichen Ruf zu verteidigen, waren ganz viele Infos einfach hilfreich für mich und meinen Weg hier. Und manchmal musste ich dann mehr verstehen und so. Aber oft ist es ja andersrum. Man stürzt sich in Kritik auf die falschen Anteile, auf das, was vielleicht nicht so passt. Man geht in Verteidigungshaltung. Ich merke bei mir manchmal im Umgang mit Anna, dann habe ich so ein Schattenmotiv, dass ich will, dass ich eben aus Annas Sicht der perfekte Ehemann bin. Und deswegen nervt es mich, wenn sie mir was sagt. Und dieses Selbstbild denken, wir wollen tolle Gemeinde sein, ich will toller Christ sein, darin hängt irgendwie mein Wert, ich will so und so sein, das macht unfähig. Unfähig, ehrlich und hinweisoffen sich selbst wahrzunehmen. Also das ist so ein Schatz, bei Gott ist ein Ort der Ehrlichkeit. Und es ist unfassbar gut, den zu erleben. Alltägliche Umkehr. Ich glaube, wer verstanden hat, und das beginnt ja nicht heute Abend, sondern schon längst, aber prinzipiell, wozu uns die Bibel beruft, wer das mal in seinem Leben verstanden hat, der kommt um alltägliche Umkehr nicht herum. Weil ich scheitere so viel, wenn ich an mein Leben die Berufung ansetze, göttlich zu lieben. Und deswegen ist Umkehr einfach ein Alltagstool und nicht was für die besonderen 3 Abende im Jahr, wo ich mal wieder reinen Tisch mache, sondern Tag für Tag werde ich scheitern, aber ich darf umkehren und in der Kraft Jesu wiederhergestellt weitergehen. Ein zufriedener Wachstumsdrang. Es geht nicht um Bewahrer gegen Veränderer oder so ein Quark, sondern ich feiere, was wir in Jesus haben, was er bisher geschenkt hat, aber ich habe auch eine Sehnsucht nach mehr. Nicht nach irgendwas, sondern nach mehr Jesus-zentriertem Leben. Ich kann aushalten, dass es nicht angegangenen Optimierungsbedarf gibt und gleichzeitig kann ich Wachstum fördern im gesunden Verhältnis zur Kraft, die ich habe. Und beständiges Gebet wird Begleiter sein bei allen von uns, die tiefer in Jesus-zentriertes Leben reinwachsen. Wo wir das verstehen, werden wir auch mehr beten, weil Gebet ausdrückt, Herr, wir brauchen dich. Und es ist dieser geheimnisvolle Raum, indem wir uns in diese Abhängigkeit von Gott reinbegeben. Deswegen ist er ja auch oft herausfordernd für uns. Und wo ich mein Vertrauen gegenüber Gott ganz besonders ausdrücken kann. Ihr habt 5 Minuten für euch, um das sacken zu lassen. Da ist eine ganze Menge drin. Vieles, was ihr auf dem Herzen tragt, vielleicht teilweise anders formuliert, anders zusammengestellt. Ich mache euch, wie gesagt, Mut, ehrlich drüber nachzudenken, in diesen Tagen auch ins Gespräch zu kommen. Ob wir da mitgehen können, dass das grundsätzliche Anliegen und die wesentliche Voraussetzung, die entscheidende Voraussetzung für ein gottgedachtes Leben ist. Und habe ich hier nochmal die Definition und 3 Anregungen jetzt für die 5 Minuten, die ihr direkt habt. Inwieweit hast du ein Ja zu einem solchen Leben, unabhängig von den Formulierungen? Welche Lebensbereiche möchtest du neu Jesus-zentriert durchdenken? Wer konsequent sein will, könnte das ja dann einfach aufschreiben, dann sieht man es schon mal. Und wo wäre es wichtig, konkret umzukehren und Vergebung zu feiern? 5 Minuten, jeder für sich, und dann gehen wir in den weiteren Abend. Himmlischer Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir als Gemeinde vor dir sein dürfen. Ich danke dir für dieses unfassbar schöne Leben, wie du es dir gedacht hast, für das Geschenk und für diesen großen Wert, dass wir mit dir innig sein dürfen und ganz verbunden. Und ich danke dir so, dass es nicht darauf ankommt, wie wir äußerlich wirken und unser Außenbild oder Selbstbild oder sonst irgendwas. Bitte bewahr mich, bewahr uns alle davor, die uns darum zu kreisen, das zu pflegen und das aufwerten zu wollen, um so einen Darstellungswille, sondern lass uns vielmehr offen und ehrlich uns da sehen, wo wir stehen, uns da annehmen, mit dir Schritt für Schritt gehen. Danke, dass du mit uns bist, dass darin die Hoffnung ist, dass es auf dich, Herr Jesus Christus, ankommt, auf das, was du getan hast, auf das, dass du uns Teil von dir sein lässt. Auf deine wunderschöne Berufung an uns. Und jetzt segne weiter diese Tage, wenn wir da tiefer reingehen, auch die Gespräche und Gedanken darüber. Lass uns wachsen, nehmen weg, was ungut ist, und für tiefer hinein in deine Wahrheit, in die Beziehung zu dir. Amen.